Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Eltern haben einen Taufspruch ausgesucht für das Kind. Ihr habt ihn vorne auf dem Programm. Also bei den Programmen, die gut gedruckt sind, kann man es lesen. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Ich habe mich sofort gefragt, was habt ihr da gedacht? Habt ihr an euch selber gedacht bei der Wahl oder an Hadassah? Vielleicht ist ja auch beides richtig und ich habe schon jetzt den Predigtaufriss dann fertig gehabt. Nicht? Also ich habe drei Teile. Einen sage ich im Blick auf euch als Eltern und zwei Teile im Blick auf Hadassah. Die Eltern und ihre Erziehungsarbeit ist der erste Gedanke. Verunsicherung ist ja etwas, was uns nicht nur von innen heraus betrifft. Wir sind unsicher oft. Nicht? Was soll man tun? Wie verhält man sich richtig? Gerade wenn man Kinder hat. In diesem ganz kleinen Alter schon, da schreien die, man weiß nicht, was ist los. Man ahnt das, ihr habt einen ganz guten Blick dafür, finde ich, so wie ich das beurteilen kann nach 8 Wochen. Aber man trotzdem ist so eine Unsicherheit da. Und je älter sie werden und je mehr Erziehungsarbeit man da walten lassen muss, umso mehr Fragen stellen sich. Ne? Ist man lieber strenger oder soll man die Leine etwas lose lassen? Schwierige Fragen. Und dann haben wir eine Umwelt um uns, die uns auch verunsichert. Da kommen so viele Tipps und Weisheiten von Leuten, meistens auch ganz ungefragt. Nicht? Die haben immer Rat und Tat, wie alles zu sein hat, obwohl man gar nicht um Rat gefragt hat. Und jeder hat auch einen anderen Rat. Nicht? Der eine sieht es so, der andere so und da kann man völlig irre werden. Letztlich ist es so, sage ich aus eigenem Erleben, müssen wir alle eingestehen, dass es am Ende Gottes Güte ist, die uns entscheidend zur Hilfe kommt, denn wir machen Fehler. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jedenfalls nichts, was wirklich einen geistlich bleibenden Wert hätte. Natürlich können wir eine Menge tun. Nicht? Und das ist ja auch euer Wunsch, dass Hadassah vor allen Dingen einen geraden Lebensweg geht, dass ihr sie erziehen könnt, aber vor allen Dingen auch im Glauben. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Könnt ihr also vorlesen aus der Bibel, aus der Kinderbibel, mit ihr beten. Das Entscheidende kommt von Christus. Und auch wo wir Fehler machen, wo wir etwas schuldig bleiben oder wo wir falsch reagiert haben. Annette und ich, das wisst ihr vielleicht gar nicht in dem Ausmaß, aber aus Erzählungen schon. Man hat oft dann die Kinder zu Bett gebracht und zurückgeblickt auf den Tag, was so war. Und dann hat man das Gebet Gottes Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Das ist oftmals das Einzige, wo man sich hineinflüchtet und sagt, wir befehlen sie der Gnade und Güte Gottes an, der auch über unsere Fehler weit erhaben ist. Ein ängstliches Gemüt, im Taufspruch geht es ja um den Geist der Furcht, der in dieser Welt ist, oder Ängstlichkeit. Wer aus der Angst lebt, er könne etwas falsch machen oder so, der wird unfähig zum Handeln. Zum Beispiel, ich habe mal so überlegt, was könnte das sein? Viele Eltern leben aus der Angst, sie könnten die Gunst ihrer Kinder verlieren. Ist so fatal. Setzen sie die Grenzen nicht, weil die Kinder dann sauer sind. Ne? Manchmal rufen Kinder dann auch, ich hasse dich. Ja, liebe Eltern, das muss man aushalten. Man kann ja nicht immer den Kindern nachgeben, nur damit die dann einen gut finden. Also so werden sie keine Orientierung finden im Leben. Nicht? Wer Angst hat, die Kinder könnten auf die schiefe Bahn geraten, ist auch so eine Angst. Ne? Man sagt, ach, es gibt so viel Böses in der Welt und so viele schlechte Einflüsse. Und wer von dieser Furcht regiert wird, der wird den Kindern die Freiheit nicht geben, die sie brauchen. Sie müssen sich doch auch mal ausprobieren können, müssen doch auch Fehler machen dürfen. Das ist für eine gesunde Entwicklung auch wichtig. Und diese Gelassenheit, um Fehlertoleranz zu haben, geht nur aus dem Geist, der eben nicht Furcht in uns setzt, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit. Das ist der Geist Gottes. Jesus spricht hier vom Geist Gottes. Also ein ängstliches Gemüt macht unfähig, aber dann könnten wir ja auch von Selbstsicherheit geleitet sein und gar nicht ängstlich. Da verliert man vielleicht den Sinn dafür, dass man immer in der Gefahr steht, auch etwas zu übersehen. Oder ganz falsch einzuschätzen. Blinder Eifer kann ja auch Schaden anrichten. Und so sind wir auch dankbar, dass wir immer Freunde und Glaubensgeschwister hatten, die hier und da auch mal Dinge gesagt haben und ein Licht in eine Situation gebracht haben, dass man es anders sieht, als man es vorher gesehen hat. Der Geist der Kraft, von dem Paulus hier spricht, der Liebe und der Besonnenheit, ist der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Aber dieser Geist geht nicht so vollständig in uns auf. Wird heute viel auch vom göttlichen Geist geredet. Ne? Und die Leute haben da meistens aber doch sich selbst im Blick. Der Heilige Geist ist immer zwar in uns gegeben, aber immer auch souverän, auch außerhalb von uns selbst eine göttliche Person. Wir können es nicht einfach in eins setzen mit unseren Gefühlen, Eindrücken und Einschätzungen, die wir so in uns haben. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig, die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Freue ich mich auch, dass ihr euch Gemeinde sucht. Es ist mir da auch erstmal relativ egal, was das für eine Gemeinde ist, ob das Kirche, Freikirche, Brüdergemeinde oder so weiter ist. Wo Menschen ihren Glauben zu Christus, den Heiland und Erlöser bekennen, da ist Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und sie ist wichtig, weil wir hinterfragt, gespiegelt werden müssen von anderen. Die Liebe zum Beispiel, von der Paulus spricht, ein Geist der Liebe, ist ja nicht ein schwärmerisches Gefühl, sondern etwas sehr Verbindliches und auch Besonnenheit, Dinge klug zu betrachten, ist etwas, was Paulus dem Wirken des Heiligen Geistes zuschreibt. Besonnenheit und Nüchternheit, und dazu hilft sehr die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wo man vielleicht hinterfragt wird oder wo es manchmal so ist, dass einfach eine Aussage oder eine Situation, die einen ärgert, vielleicht sogar ein bisschen zu Recht, aber doch dazu führt, dass man nochmal anders über die Dinge nachdenkt und dann vielleicht auch anders erleuchtet wird. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ach so, nee, ich habe noch einen Bibelvers, den ich dazu sortieren möchte. Wer ist weise zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was aus uns selbst menschlich kommt? Wir brauchen Weisheit dafür, und der Apostel Jakobus schreibt, wenn jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gerne gibt. Weisheit zur Unterscheidung und Weisheit zur Erziehung. Jetzt habe ich einen zweiten Gedanken natürlich, ihr habt den Taufspruch für Hadassah gewählt, nehme ich mal an. Gott hat uns den Geist gegeben, der Liebe. Vor allen Dingen steckt in dieser Aussage ja eins, nämlich dass Paulus sagt, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Das ist doch erstmal wichtig, dass er sagt, ne? Wir haben nicht den Geist von Furcht und Ängstlichkeit, sondern den Geist von Liebe und Besonnenheit. Also wir haben den Geist empfangen. Wenn man jetzt aber im Neuen Testament schaut, ja, wann empfängt denn ein Mensch den Heiligen Geist, dann ist das Bild einigermaßen unscharf. Und das ist, glaube ich, auch beabsichtigt. Ich möchte das an zwei Bibelstellen euch deutlich machen, was ich damit meine, dass da eine Unschärfe in der Bibel ist. In Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13, da sagt Paulus Folgendes der Gemeinde, ihr, also er spricht die Gläubigen an, ihr seid mit dem Geist versiegelt worden, und jetzt sagt er wann, als ihr gläubig wurdet. Das ist eine sehr wichtige Aussage, die man in seiner Bibel sich markieren sollte mit Leuchtstift. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen, ihr seid versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. Das schützt uns schon mal gegen die Behauptungen aller möglichen Gemeinderichtungen, die davon schwärmen und träumen, dass man außer seinem Glauben und der Taufe auch noch irgendwie so eine zweite besondere Geistestaufe bekommen müsste. Davon spricht Paulus hier gar nicht. Wenn ein Mensch gläubig wird, Christus bekennt, dann ist er mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Man könnte jetzt also sagen, ja, das fällt in eins, da ist ein Mensch, er bekennt seinen Glauben und dann versiegelt Gott mit dem Heiligen Geist, so ist die Reihenfolge. Ja, jetzt ist aber das Problem folgendes, in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt Paulus, dass die Ungläubigen, dass die unser Evangelium, was wir bezeugen, als eine Dummheit ansehen. Und dann schreibt er in dem weiteren Kapitel, warum das so ist. Er schreibt nämlich, dass sie das überhaupt nicht erfassen können, weil sie den Geist Gottes nicht haben, weil sie aus ihrer natürlichen menschlichen Urteilsfähigkeit herkommen. Und da halten sie das, was göttliche Weisheit ist, das Evangelium, das halten sie für eine Torheit, sind verblendet. Und dann schreibt Paulus, aber wir, die wir zu Christus gehören, uns hat Gott seine Weisheit offenbart durch seinen Geist. Also sagt Paulus hier, wir glauben deswegen, weil Gott durch seinen Geist uns etwas offenbart hat, was normalerweise dem Menschen total verborgen bleibt. So steht das doch da, nicht? Könnt ihr nachlesen. Also da scheint die Reihenfolge andersherum. Da kommt der Geist Gottes und wirkt in einem Menschen und dann und deswegen kommt dieser Mensch zum Glauben und bekennt seinen Glauben. Ja, was ist denn jetzt richtig? Wir müssen das vielleicht gar nicht entscheiden, sondern einfach zur Kenntnis nehmen, dass es hier eine beabsichtigte Unschärfe gibt. Aber ich möchte zumindest eins betonen, dass diese wenigen Texte und Überlegungen schon zeigen, dass es mindestens schwierig ist, wenn wir allzu sehr als Christen auf unsere Bekehrung herumreiten. Dann sagt man ja, ich habe mich bekehrt. Leute, das ist ganz sehr fragwürdig. Das kann man vielleicht sagen, wenn man so neu zum Glauben gekommen ist, kann man das vielleicht so empfinden und sagen, ja, ich habe da ja eine Entscheidung getroffen. Das ist sehr heikel. Das ganze Neue Testament macht an vielen Stellen deutlich, dass der Mensch so verloren ist und gefangen in sich, dass er eigentlich nicht imstande ist, dieses Evangelium der Gnade Gottes zu erfassen. Und wenn es dann geschieht, ist es ein Wunder Gottes und ein Wirken des Heiligen Geistes. Wer hat eigentlich wen bekehrt? Ich mich? Gott mich? Oder ein anderer mich durch gute Argumente? Ich möchte nur so viel sagen, jede wirkliche Bekehrung eines Menschen geht das Wirken des Heiligen Geistes voraus. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Paulus im Zusammenhang des Taufspruchs, den ihr ausgesucht habt, Folgendes über Timotheus aussagt. Er schreibt dem Timotheus, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Also hier sagt Paulus dem Timotheus, du bist ein gläubiger Mensch. Ich weiß, in dir ist ein ungefärbter, klarer Glaube. Aber der war vorher auch schon in deiner Familie, bei der Großmutter. Ich nehme an, dass die Großmutter Lois sehr viel gebetet hat für den Enkel Timotheus, auch die Mutter Eunike. Das ist nicht unbedeutend. Die Gebete von Eltern und Paten sind nicht unbedeutend, sie sind mächtig. Die Gebete der Alten in der Gemeinde sind nicht unbedeutend, sie sind mächtig. Manchmal denke ich so, wenn man ab einem gewissen Alter in der Gemeinde sitzt, man kann vielleicht nicht mehr viel tun, die körperlichen, auch geistigen Kräfte lassen nach, dann denkt man, ach ja, wir sind ja eigentlich nicht so wichtig in der Gemeinde. Doch, ihr seid enorm wichtig. Die entscheidenden Dinge in der Bibel, entscheidende Segensworte, werden gesprochen von ganz alten Menschen, oft auf dem Sterbebett. Vollmächtige Worte von Gott. Ihr seid sehr wichtig mit euren Gebeten und euren Aussagen, die ihr macht gegenüber den Kindern der Gemeinde. Jesus hat uns Vollmacht gegeben, etwas in Menschen hineinzulegen, was da noch nicht ist. Er hat seine Jünger berufen und ausgesandt und gesagt, ihr sollt in meinem Namen jetzt das Evangelium in die Welt tragen. Ihr sollt für Kranke beten, dass sie gesund werden. Ihr sollt für Menschen, die irgendwie besessen sind und nicht frei, ihnen sollt ihr Freiheit zusprechen in meinem Namen. Das ist vollmächtiges Handeln. Und wenn wir Hadassah taufen, heute, dann tun wir das nicht in der Meinung, dass die Eltern, also Johanna und Richard, einen Glauben haben, der dann der Hadassah angerechnet wird. So denken wir das nicht. Und wir taufen sie auch nicht in der Meinung, dass damit dann schon alles erledigt sei, sondern wir tun es in der Gewissheit, dass ihrem Glauben das Wirken des Heiligen Geistes vorangehen muss. Deswegen legen wir sie Jesus hin und taufen sie in die Wirklichkeit, in die Christuswirklichkeit hinein. Er ist der Erlöser und Befreier. Er ist der Herr über dieser Welt und wir rufen aus, er soll auch Herr sein über Hadassas Leben. Damit, wenn immer ihr mit Hadassah betet, ihr Lieder singt oder aus der Bibel lest, der Geist Gottes in ihr wirkt. Und deswegen hat Luther in seiner Taufpraxis auch festgehalten an dem Alten, was heute ganz viele Menschen vielleicht gruselig finden, ich werde das aber auch tun, nämlich der Taufende bläst den Täufling an, das Kind, und sagt, weiche böser Geist und gib Raum dem Heiligen Geist. Denn wir leben in einer argen Welt, in einer von Gott abgefallenen dämonischen Welt und wir können das überall sehen. Und es ist ein Traum zu sagen, Menschen sind irgendwo im Niemandsland. Ich bin da wirklich von Herzen Lutheraner. Man ist nie im Niemandsland in dieser Welt. Man ist entweder im Herrschaftsbereich Christi oder man ist im Herrschaftsbereich des Teufels. Und mit der Taufe sagen Eltern, Paten und eine Gemeinde, wir wollen, dass dieses Kind in den Herrschaftsbereich Christi gestellt wird. Was Herr Dasser später daraus machen wird, ist eine andere Frage. Das können wir nicht entscheiden. Deswegen schreibt Paulus an Timotheus Folgendes. Ich weiß um den ungefärbten Glauben in dir, deine Großmutter hatte ihn schon. Und dann sagt er, jetzt erwecke die Gabe, die in dich gelegt ist, durch die Auflegung meiner Hände. Das heißt, Paulus ist wirklich der Meinung, weil er die Hände dem Timotheus aufgelegt hat, ist von Gott etwas in Timotheus' Leben hineingelegt worden, was Timotheus erwecken kann. Und so verstehen wir auch die Taufe, dass wir etwas hineinlegen in Hadassas Leben, was sie für sich aber anwenden und erwecken muss. Tut sie es nicht, dann wird das Heil für sie nicht wirksam werden. Deswegen habe ich es ja auch dir, Johanna, gesagt bei deiner Konfirmation, dass wir von klein auf für dich gebetet und gehofft haben, weil du es noch nicht konntest und dass wir nicht wissen, wann der Zeitpunkt ist im Leben eines Menschen, wann dieser Mensch selbst verantwortlich ist für Gott. Aber ich dachte dann damals, mit 14 bist du selbst verantwortlich, hast ja auch diese Verantwortlichkeit gelebt. Jesus sagt ein ernstes Wort, eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Es ist die ganz schreckliche und reale Möglichkeit über einen getauften Menschen, wenn die Frucht, die erste Frucht zum Beispiel der Bekehrung ausbleibt und der Nachfolge Jesu, dass dann man abgeschnitten wird von Christus. Ich möchte mal hier einen Schwenk machen in die Gemeinde hinein. Vielleicht ist ja jemand hier heute, der sagt, ja, das klingt alles interessant und so, aber ich kann nicht glauben. Da möchte ich dir zuerst mal sagen, das ist richtig. Diese Erkenntnis ist richtig, du kannst nicht glauben. Wir wollen dich auch nicht dazu drängen. Aber wir wollen doch eins bezeugen, nämlich dass Gott durch seinen Geist Glauben in dich hineinlegen wird, wenn du ihn darum bittest. Höre sein lebendiges Wort, das sagt, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und hat das Leben gebracht. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Gottes Ruf ergeht an jeden. Ergreife das Leben. Und hör nicht so viel in dich hinein. Menschen hören in sich hinein und sagen, was finde ich da bei mir? Kann ich glauben? Nein, ich kann nicht. Ich habe so viel Zweifel. Hör auf damit. Wenn du in dich selbst hineinguckst, wirst du immer nur eins finden. Abgründe und Merkwürdigkeiten. Und dann schau von dir weg auf Christus. Höre sein Wort, das dir sagt, Jesus ist gekommen, die Sünder selig zu machen. Und Unglaube zum Beispiel ist auch Sünde. Und deswegen komm zu ihm und bekenne das, dass du nicht glauben kannst. Und wir wollen beten, dass Gott es dir schenkt. Und wir wollen auch beten, dass Hadassah diesen Schritt dann einmal ganz bewusst tut. Und vielleicht in ihrer Konfirmation aber dann sagen kann, ich habe es mir nicht selbst zu verdanken. Es ist Geschenk der Gnade Gottes, bereits schon von meinen Eltern, Großeltern hineingelegt. Es wurde in mich hineingelegt, schon in der Taufe. Zuletzt noch Hadassah und die Welt, in der sie aufwächst. Vielleicht ist das der erste Gedanke gewesen, den ihr hattet. Stimmt das? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Man guckt, wie die Gesellschaft sich so entwickelt. Wir kennen Hadassah eigentlich unter ihrem persischen Namen Esther. Gibt es ein biblisches Buch, das Buch Esther. Das war eine erstaunliche Frau. Gott hat sie gebraucht an einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Geschichte seines Volkes in besonderer Weise. Dieses Buch Esther liest sich fast wie ein Märchen, eine Heldengeschichte. Das mal kurz skizzieren. Esther wird ja als eine sehr junge, hübsche Frau, wie passend, scheint das, an den persischen Königshof gebracht und da gewinnt sie sozusagen Persiens Next Topmodel. Ist da so ein Wettbewerb ausgerufen, weil der König eine hübsche Frau sucht. Und das ist aber für sie jetzt nicht der Beginn einer ganz tollen Karriere, einer selbstbestimmten Karriere, wo sie viel Geld verdient und so, Glitter und Glamour, sondern es ist der Beginn eines Daseins als Ehefrau des persischen Königs, sein Eigentum zu seiner Freude, nee, mehr nicht, eigentlich total absurd. Es war nicht das Leben, das man sich erträumt, was Esther hatte. Und dann kommt ihre große Stunde in dem Moment, als Haman, ein Judenhasser, einen ganz perfiden Plan geschmiedet hat zur Vernichtung aller Juden. Kommt uns das bekannt vor? Vernichtung aller Juden, das ist geschichtlich kein neuer Gedanke, nicht? Er wollte, dass alle, die sich nur dem lebendigen Gott beugen und keinem menschlichen Herrscher sich beugen, dass die vernichtet werden. Das wollte Haman. Absurd. Und nur Esther konnte jetzt eintreten für ihr Volk, für das jüdische Volk. Und ihr Onkel Mordechai sagt ihr das. Du musst eintreten jetzt für das Volk. Und Esther sagt, na ja, aber ich bin jetzt schon über einen Monat nicht mehr zum König gerufen worden. Und wer vor den König tritt, ohne gerufen zu sein, der läuft Gefahr, einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Also das ist heikel. Und dann auch noch eintreten, ne, für das jüdische Volk, wo der König gerade ein Gesetz gemacht hatte. Schwierig, schwierig. Also ich mag mir vorstellen, mit wie viel Furcht die Esther da gelegen hat und keinen Schlaf gefunden hat. Dann lässt sie das ihrem Onkel sagen. Nicht? Das ist heikel. Sie hat Angst. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Und Mordechai lässt dir sagen, überleg doch mal, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zu königlicher Würde gekommen bist. Das ist doch kein Zufall, dass du jetzt Königin geworden bist. Und dann wagt sie es. Und sie geht zum König und sie vereitelt den Plan Hamans und sie wird zur Retterin ihres Volkes. Hadassah wird aufwachsen in einer absurden Welt. Die Welt ist heute genauso absurd wie damals. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen, werden vielleicht ernsthaft in Gefahr kommen, vieles zu verlieren. Vielleicht wird Hadassah nicht zu einer Heldin, aber sie braucht auf jeden Fall den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit gegen die alles lähmende Furcht, die uns beschleichen kann, wenn man mit offenen Augen mal durch die Welt geht. Was da so an Gesetzen gemacht wird, was an Propaganda kommt, gegen den Glauben gerichtet, gegen grundsätzliche Überzeugungen unseres Glaubens. Paulus sagt zu Timotheus, wir haben diesen Geist der Kraft empfangen. Und es ist ganz wesentlich, dass Hadassah auch lernt, nicht aus eigener Kraft zu glauben und zu leben, sondern aus der Kraft Gottes. Und es ist gut für sie zu wissen, dass sie auch in einer Familientradition steht, in der solcher Glaube lebendig war und lebendig ist, wie bei Timotheus auch, in der Großmutter schon, haben wir gehört, nicht? Bei Hadassah auch. Jetzt lernt sie ihre Großmutter Evi nicht mehr kennen, leider, aber man wird ihr ja erzählen, wie Evi in dieser Kirche mit 14 Jahren getauft wurde und dann erst einmal zur Außenseiterin im Dorf, nicht? War ja damals nicht erwünscht. Separiert auf dem Schulhof, damit sie nicht andere Kinder noch ansteckt mit ihrem idiotischen Glauben. Und ich schätze, wenn Hadassah erwachsen ist, dann wird sie sich auch behaupten müssen. Das biblische Zeugnis über den Menschen, wie Gott ihn geschaffen und gemeint hat, das biblische Zeugnis über den Menschen, wie die Sünde ihn zerstört, das biblische Zeugnis über die Erlösung, die allein in Jesus Christus zu finden ist, all das wird immer weiter zurückgedrängt, auch in Gemeinden. Und wenn Hadassah in diesem Glauben bleibt, dann wird sie vielleicht auch manches Mal in ihrer eigenen Gemeinde, wo sie ist, merken, ich bin hier irgendwie fremd. Denn in der Gemeinde Gottes wird dieser Glaube, dieser biblische Glaube beseitigt und es macht sich etwas anderes Platz, nämlich der Glaube, der sagt, du bist okay, so wie du bist. Das sagt die Bibel nicht. Du bist okay, so wie du bist. Sondern sie sagt, du bist gewollt und du bist geliebt von Gott. Aber es ist vieles, vieles im Leben der Menschen, was nicht okay ist. Und was man auch nicht dadurch jetzt okay machen kann, dass man es einfach zu Schöpfungsvarianten erklärt. Hadassah, also ich meine jetzt diese Esther Hadassah aus der Bibel, die lebte nicht ohne Grund, nicht zufällig in der Zeit, in der Gesellschaft, in der sie lebte. Sie lebte dort nach Gottes Willen. Und das gilt für jeden Menschen, denn Gott lenkt die Geschicke aller Menschen und bestimmt auch den Weg eines jeden Menschen. Und darum ist auch unsere Hadassah nicht zufällig in unsere Familie hineingeboren worden, nicht zufällig in die Gesellschaft hinein, die nun einmal da ist. Entscheidend sind aber nicht die äußeren Umstände, sondern entscheidend ist alleine, wes Geistes Kind sie ist. Und wir wollen sie jetzt taufen und für sie beten, damit sie den Heiligen Geist empfängt Der führt aus Ängstlichkeit und Furcht heraus und bewirkt Kraft, Liebe und Besonnenheit. So tat er das bei der biblischen Hadassa, so tat er es dann bei Timotheus, so kann er es auch bei unserer Hadassa machen, dass sie zu tapferem Handeln befähigt wird. Das schenke Gott auch uns allen durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.